Ja, dieses letzte Lied, das wir gerade gesungen haben, war ein typisches Jochen Klepper-Lied, dieses ernste Lied, das so auch kirchlich daherkommt und sprachlich vielleicht so ein bisschen kompliziert ist. Ist ein typisches Jochen Klepper-Lied. Ich mache mal die letzte Strophe noch mal rein und da kann man ein paar Dinge zeigen. Typisch Jochen Klepper ist, dass er ganz viele Bibelstellen verarbeitet. Das Lied hat 5 Verse und es sind mindestens 10 biblische Zitate drin, die ich entdeckt habe, die also explizit quasi Zitate aus Bibeltexten sind. Jochen Klepper dichtet seine Lieder als Theologe. Lieder zu schreiben ist seine Art zu predigen. Und so ist es in allen seinen Liedern. Auch typisch Jochen Klepper ist, dass das Düstere, was uns eher Angst macht, vorkommt in den Liedern, aber gleichzeitig ganz viel Hoffnung und Gottvertrauen. Guckt euch mal die oberen 2 Zeilen von dem Lied an. Gott macht die Völker bangen vor Welt- und Endgericht. Da läuft's ihm schon kalt den Rücken runter. Und dann die 2. Zeile. Und er trägt nach dir Verlangen, lässt auch den Armen nicht. Aus seinem Glanz und Lichte tritt er in deine Nacht und alles wird zunichte, was dir so bange macht. Immer wieder bei ihm diese 2 Pole. Da ist schon Gott die Rede, dem keiner nahen kann, den niemand sehen kann, von dem uns die Sünde trennt, der den Menschen Angst macht vor dem Weltgericht. Und da ist der andere Gott, der stündlich von uns wissen will, der sich uns als Mensch naht, der Verlangen nach uns hat, denn unsere Nacht kommt, der uns zur Seite steht und der uns zu sich führt. Typisch Jochen Klepper ist auch die Stimmung in diesem Lied. Es bleibt irgendwie ein bisschen melancholisch, ein bisschen ernst. Jochen Klepper ist einer, der großen Respekt vor Gott hat. Das kann man diesen Liedern auch abmerken. Der Gott ganz ernst nimmt, aber der auf der anderen Seite auch ein ganz großes Zutrauen hat in die Menschenliebe Gottes, die sich in Jesus zeigt. Und er ist einer, der sich, wenn er Angst bekommt, zu Gott flieht, der sich Gott anvertraut, der Gott als Garant dafür sieht, dass sein Leben irgendwie, trotz allem, was passiert, noch Sinn macht. Wenn ich jetzt gleich erzähle über diesen Mann, dann gibt's 3 Quellen, auf die ich mich beziehen kann. Da gibt's zum Beispiel dieses Buch, Kyrie, ein Gedichtband. Aus diesem Buch sind alle Kirchenlieder, die wir heute in unserem Gesangbuch von ihm finden, da sind die alle drin und noch ein paar mehr. Dann hat der Kerl irgendwann angefangen, Tagebuch zu schreiben. Für sich ganz persönlich, nichts Öffentliches. Aber es wurde später veröffentlicht, unter dem Schatten seiner Flügel heißt das Buch. Und dann gibt's natürlich über so einen Mann auch eine Biografie, Jochen Klepper von Markus Baum. Hinten am Büchertisch liegt auch noch eine andere Romanbiografie über ihn. Wir wissen also einiges über ihn aus den verschiedenen Quellen und das ist auch gar nicht ganz so schwierig, denn so alt ist er gar nicht. Er wird immer älter einsortiert, wie er wirklich ist. Einige biografische Daten. Jochen Klepper wurde 1903 als Pfarrerssohn im preußischen Beuthen an der Oder, heute in Polen, geboren. Er wuchs in einem richtig preußisch geordneten, gebildeten, gutbürgerlichen Elternhaus zur Blütezeit des Kaiserreichs auf. Er war als Kind zart, er war immer wieder krank. Er war nicht gerade der Sohn, den der Vater erwartet hatte. Da gab es immer wieder Spannungen. Mit 11 Jahren hat er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erlebt. Die Front war 200 Kilometer von seinem Heimatort weg. Mit 14 kommt er in ein humanistisches Gymnasium in der nächsten Stadt. Er wird dort einquartiert bei seinem Französischlehrer, einem Freund der Familie. Dort wohnt er. den bewundert er auch, der ist ihm ein großes Vorbild, aber andererseits gibt's verschiedene Biografen, die der Überzeugung sind, dass es dort auch Missbrauch gegeben hat, Pädophilie, dass dieser Lehrer sich übergriffig verhalten hat. Und so wird auch erklärt, dass aus der Klasse von Jochen Klepper, die 12 Schüler hatte, 5 sich umgebracht haben während der Schulzeit. Also ein großer Ernst schon in der Kindheit. Nach dem Abi studierte er ab 1922 Theologie. Während des Studiums hat er erhebliche gesundheitliche Probleme und psychische Probleme. 1926, kurz vor seinem Examen, bricht er ab, was er zeitlebens sehr bereut und was ihm natürlich auch den Ärger des Vaters wieder einträgt. Und er betätigt sich dann als freier Schriftsteller und Journalist. Er schreibt Gedichte, Prosatexte, Romane, Hörspiele, arbeitet beim Rundfunk. Er lebt in Breslau, dem heutigen Wrocław in Polen. 1929 muss er sich aus irgendeinem Grund ein neues Zimmer suchen und findet eine Annonce und zieht zur Untermiete bei einer jüdischen Witwe Johanna Stein ein, die er bei der Wohnungsbegehung sieht und sich sofort in sie verliebt, obwohl sie 12 Jahre älter ist wie er. 1931 heiratet er diese Johanna Stein. Sie hat schon 2 Töchter, sie ist Witwe und hat die Töchter Renate und Brigitte. An der Stelle kommt es nochmal zu einem Bruch mit der Familie, die gut christlich, kirchlich war, und das hieß damals natürlich auch antisemitisch. Ja, und ihr ahnt, wie es weitergeht, wenn man 1931 heiratet. Jochen Klepper und seine Familie haben live miterlebt, was wir heute von hinten durch die Geschichtsbücher anschauen, was wir heute den Holocaust bezeichnen. 1933 kam Hitler an die Macht. Und danach wurde in ganz kleinen Portionen scheibchenweise die Entrechtung der Juden vorangebracht, ohne dass von vornherein klar war, wo das am Ende aufhören würde. Und die Familie Klepper war natürlich direkt betroffen. Mischehe. Jochen Klepper hat im Rundfunk gearbeitet und hat schon 3 Monate nach der Machtergreifung Hitlers dort sein Aus erlebt. Er musste rausgehen, konnte nur noch unter anderem Namen dann da irgendwelche Beiträge liefern. 1937 wurde er, der Schriftsteller und Dichter, aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Er erhält ein Berufsverbot und kann nur noch unter anderem Namen seine Sachen veröffentlichen. 1938, ein Jahr später, entsteht dieser Gedichtband Kyrie. Alle diese Lieder sind 1938 entstanden und er hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen, diesen Gedichtband, der ja ganz kirchlich ist und nichts Politisches, dass er den veröffentlichen darf. 1938 waren auch noch andere Sachen. November zum Beispiel die Reichskristallnacht, wo die Verfolgung der Juden so ein bisschen öffentlicher wurde. Im Dezember 38 konvertiert seine Frau zum evangelischen Glauben. Sie lässt sich taufen und im gleichen Gottesdienst wird es dann auch möglich, dass sie kirchlich getraut werden. War vorher nicht möglich. 1939 gelingt es, dass Brigitte, die ältere Stieftochter, über Schweden nach England ausreisen darf. Im September 39 beginnt der Zweite Weltkrieg. Im Dezember 1940 wird Jochen Klepper eingezogen und an die Front in Polen und dann auf den Balkan geschickt. Im Juli 1941 beschließt die NS-Führung die systematische Vernichtung aller Juden in Europa. Am 1. September 1941 wird das Tragen des Judensterns Pflicht. Im Monat später, im Oktober 41, wird Jochen Klepper wegen seiner nicht-arischen Ehe als wehrunfähig aus der Wehrmacht ausgeschlossen. Und es wird jetzt immer deutlicher, kriegt immer mehr Konturen, wie gefährdet das Leben der Familie ist. Das Leben wird immer schwerer, das Glauben wird auch immer schwerer. In seinem letzten Lebensjahr, ihr seht es schon, 1942 stirbt er, schreibt Klepper, Lieder vermag ich nicht mehr zu schreiben. Das Lied ist ohne die Einwilligung in Gottes Willen nicht möglich. Die immer größere Lebensgefahr zermürbt den Jochen Klepper und seine Frau, raubt Lebenskraft und künstlerische Energie. Es geht eigentlich nur noch ums blanke Überleben. 1942 wird's ganz eng und Jochen Klepper setzt alle Hebel in Bewegung, um für seine Frau und seine Stieftochter eine Ausreisegenehmigung zu bekommen. Er geht durch alle Instanzen, er führt mehrere Gespräche mit Adolf Eichmann, dem Organisator der Judenvernichtung. Er war mehrmals auf dem Innenministerium und hat mit dem Innenminister Frick persönlich geredet und verhandelt. Und der sagt ihm dann auch, wissen Sie, wir planen ein neues Gesetz, Ihre Ehe wird sowieso geschieden werden, zwangsweise, und dann werden die Juden abtransportiert. Am 10. Dezember 1942 macht ihm Eichmann die Andeutung, dass er vielleicht eine Sondergenehmigung ihm geben könnte, dass er mit seiner Familie ausreisen könnte. Wobei er muss sich's noch mal einen Tag überlegen und vielleicht auch doch nur die Stieftochter. An diesem Tag, ne, das erzähle ich nachher, was er da aufschreibt in seinem Tagebuch. Am nächsten Tag wird es widerrufen, die Ausreise ist nicht möglich und es ist klar, was der Familie bevorsteht, Deportation und wahrscheinlich Tod in irgendeinem KZ. Als klar ist, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt, beschließt die Familie, dem KZ mit dem gemeinsamen Suizid zuvorzukommen, der dann am 11. Dezember 1942 durchgeführt wird. Ja, so viel zur Biografie von diesem Mann, Jochen Klepper. Ihr seht, er war kein Heiliger. Er war keine Lichtgestalt. Er hat sich auch nie selber irgendwie als Held gefühlt. Er war auch kein herausragender Widerstandskämpfer wie vielleicht Stauffenberg oder Bonhoeffer. Er war kein Glaubensheld. Er war eine gebrochene Persönlichkeit. Sein Leben war nicht einfach von seiner Person her, von seiner familiären Herkunft her nicht und in der Zeit, in der er gelebt hat, auch nicht. Er taugt nicht als Lichtgestalt, aber es lohnt sich, über ihn nachzudenken, weil man bei ihm sehen kann, wie Glaube aussehen kann, wenn das Leben nicht immer gelingt, wenn Wasser nicht so Wein wird, wie wir es vorher gesungen haben, und wenn das Brot nicht vermehrt wird. Kann man dann eigentlich trotzdem noch glauben, wenn das Leben so verläuft? Drei Gedanken dazu will ich nennen. Der erste, Tagebuch, die Bibel und das wirkliche Leben. Im Herbst 32, nachdem die Familie von Breslau nach Berlin umgezogen ist, beginnt Jochen Klepper Tagebuch zu schreiben. Es ist kein stille Zeitbuch, nichts wahnsinnig Frommes, sondern es ist wirklich ein ganz normales persönliches Tagebuch, das er für sich schreibt. Aber darin kann man dann eben auch ganz unzensiert sehen, wie es dem Jochen Klepper geht und wie er die Dinge versucht, die geschehen, wie er versucht, die vor Gott auch zu verdauen. Man kann dort spüren, wie das Bibellesen und das Beten für ihn wie Zuflucht, wie Heimat ist, was ganz, ganz Wichtiges. Am 25. Mai 33, nachdem Jochen Klepper der Rauswurf beim Rundfunk angedroht wurde, wird das deutlich. Er schreibt in sein Tagebuch, die seltenen, seltenen Gebete, die Gott einem gibt, weisen den Weg. Ich zweifle Gebete bis zum Äußersten an, aber habe ich je gebetet, so war es gestern. Und danach kommt es schwer, mit dem Beruf, mit der Familie. Gott kann mit einem reden, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Das ganze Gespräch mit Gott war, das war genau ein Bild auf seine Familie, das ganze Gespräch mit Gott war, gelobt sei der ewige Gott. Wirst du bleiben? Ja. Auch wenn es schwer kommt, ja, Frage und Antwort, Gelübde und Verheißung, alles gibt Gott. Und ich lebe, um Gott zu erfahren. Merkt ihr die Zerrissenheit? Und merkt ihr, wie unterschiedlich man dieses Gebet lesen kann? Wer stellt denn da die Fragen und wer die Antwort? Fragt Jochen Kleber, Gott, wirst du bei mir bleiben? Und Gott antwortet, ja, auch wenn es dick kommt, ja. Oder fragt Gott den Jochen Kleber, wirst du im Glauben bleiben? Ja. Auch wenn es schwer kommt? Ja. Ich lebe, um Gott zu erfahren. Im Tagebuch von Jochen Kleber kann man immer wieder sehen, wie er versucht, das, was passiert, von Gott her zu verstehen und im Vertrauen zu Gott Hoffnung und Kraft für die Zukunft zu schöpfen. Sommer 33 beginnt der Jochen Kleber damit, immer die Losung, die Herrnhuter Losung oder den Lehrtext, die er wohl ganz regelmäßig gelesen hat, an den Anfang seiner Tagebucheinträge zu stellen. Und dann geht's weiter mit den Berichten vom Tagesgeschehen. Dann schreibt er über einen Kollegen, über einen neuen Roman, über Beziehungen, über ein neues Gesetz, das gerade erlassen wird. Manchmal klingt in seinen Tagebucheinträgen dieses Bibelwort aus der Losung nach, aber oft ist es wie ein Bruch. Manchmal hat der Bibeltext und das Tagesgeschehen überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Ich glaube, wir können da den Jochen Kleber zum Vorbild nehmen. So könnte vielleicht auch für uns stille Zeit aussehen. Bibel lesen und dann meine Wirklichkeit aufschreiben. Aufschreiben auch vor Gott. Wir leben in zwei Wirklichkeiten und die verhalten sich wie Vordergrund und Hintergrund zueinander. Die sichtbare Welt, die Nachrichten, die Gesetze, das, was passiert, und die unsichtbare Welt Gottes. Keine Welten, die da und dort sind, sondern Welten, die übereinander liegen und zueinander gehören. Und das Bibellesen und das Beten war der Versuch von Jochen Kleber, da irgendwie das zusammenzubringen, was passiert. Manchmal inspiriert die Bibel die Sicht auf das Leben. Von Gott her kann ich manche Sachen ganz anders sehen. Manchmal gibt die Bibel Mut, zeigt neue Wege auf, verändert die eigene Haltung. Für Jochen Kleber war Bibellesen immer wieder Auszeit, Erholung, Ablenkung, Trost, Halt, Kraftquelle. Manchmal scheinen diese zwei Welten aber dann doch sich kaum mehr zu berühren, auseinander zu klaffen. Kleber schreibt die Losung auf und danach schreibt er weiter vom ganz normalen, echten Alltag und es klingt überhaupt nicht fromm, aber es ist authentisch. Und vor Gott dürfen wir authentisch sein. Manchmal entsteht eine Spannung zwischen dem, was ich in der Bibel lese und dem, was passiert. Am 29. April 38 lautet die Losung: Das Los ist mir gefallen aufs Liebliche. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Aus Psalm 16. Dann geht's weiter. Es zehrt an allen Kräften, die zur Leistung nötig sind, dies dauernde und immer noch wachsende Unrecht an den Juden in Deutschland ohnmächtig mit ansehen zu müssen. Puh, welche Spannung, so eine Losung und so eine Lebenserfahrung. Aber Jochen Kleber ist an Gott dran geblieben. Er hat in beiden Welten gelebt, mit beiden Wirklichkeiten gerechnet. Er hat Bibelworte gelesen und meditiert, er hat gebetet, er hat auf Gott gehört und daraus sind die Lieder entstanden. Und gleichzeitig hat er keine fromme Weltflucht begangen, sondern er war immer ehrlich vor Gott. Er hat ausgesprochen, wie es ihm geht, was er denkt, was er glaubt und hatte mit gerechnet, dass Gott wirken kann und dass Gott auch wirken wird. Vielleicht kann man das nachmachen, Tagebuch schreiben. Gottes Wort lesen, beten, unsere Wirklichkeit dagegenhalten, vor Gott halten. Das Zweite, Leben mit dem verborgenen Gott. Jochen Kleber hat ganz viel Mist erlebt und er hat immer wieder die Frage gestellt, wo ist eigentlich Gott? Wenn er wieder eine Abfuhr bekommen hat, wenn es wieder mal ein Stück schwieriger geworden ist in seinem Leben. Immer wieder hat er sich mit der Verborgenheit Gottes auseinandergesetzt. Er hat Gott immer wieder als den erlebt, der irgendwie unerreichbar ist, verborgen, unsichtbar, unfassbar, geheimnisvoll. Aber er hat dabei anders gedacht über Gott, wie wir, glaube ich, heute denken. Wir denken ja oft, Gott muss uns glücklich machen. Wenn ich glaube, kann mir nichts Böses passieren. Jochen Klepper hat geschrieben, dass er nicht glaubt, dass Gott der Garant ist für das Wohlergehen und für das Lebensglück, sondern dass er glaubt, dass Gott uns ein Schicksal auferlegt und wir müssen dieses Schicksal tragen und darauf vertrauen, dass Gott genug Kraft dafür gibt. Geholfen hat ihm, dass er immer wieder sich auch mit dem Tod, mit dem Leiden Jesu beschäftigt hat. Wenn Gott es zulässt, dass sein eigener Sohn leidet und stirbt am Kreuz, wenn es in Einklang ist mit seinem Willen, dann kann auch mein Leiden irgendwo Sinn machen. Dann darf das vielleicht auch sein. Und er hat immer gehofft, dass sich irgendwann mal alles dreht. Und dass sich zeigen wird, dass so wie Jesus auferstanden ist, dass das Böse vernichtet wird und er auch eine Befreiung erleben darf. Am 7. Juni 33, das ist der Tag, wo er dann endgültig seinen Schreibtisch im Funkhaus räumen muss, schreibt er, hinterher, wenn alles am Abschluss steht, dann erst wird man, so viel Gott es einem zu erkennen gibt, ein wenig erfahren, wie die Fäden alle zusammenliefen. Bis dahin, so hat er sich's vorgenommen, will er darauf vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Er hat versucht, in dem Schwierigen, das passiert, Gottes Willen zu erkennen, dazu ein Ja zu finden, anstatt Gott dafür anzuklagen. Vielleicht können wir da auch was lernen. Ich glaube, wir dürfen und sollen Gott um sein Eingreifen bitten, dass was besser wird. Wir sollen ihm sagen, was wir wollen und was wir brauchen, was wir für das Richtige halten. Aber wenn wir es nicht bekommen, dann kann uns vielleicht das Vertrauen darauf, dass es auch irgendwie von hinten her irgendwann angeguckt seinen Sinn gibt, dann kann uns das helfen. Für Jochen Klepper war das ein ganz wichtiger Gedanke. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Gott, der verborgene Gott, der wird irgendwann eingreifen. So wie der Psalmbeter im Psalm 42 auch darauf hofft. Ich warte, Herr, ich kann's auch nicht mehr erwarten, aber ich weiß, eines Tages wirst du eingreifen. Eines Tages wird der Herr mir seine Güte schenken und bei Nacht werde ich ihm Dank sagen mit einem Lied. Das war auch Jochen Kleppers Hoffnung. Gott wird eingreifen. Deswegen hat er immer an Gott festgehalten, auch wenn er Dinge erlebt hat, die ihm eigentlich im Glauben zweifeln ließen. Er hat immer geglaubt und gehofft und Kraft und Trost bei Gott gefunden. Vielleicht brauchen wir solchen Glauben auch, um mit herben Enttäuschungen, mit einer schlimmen Krankheit, mit einem tragischen Todesfall oder mit dem, was wir zurzeit in Nachrichten mitbekommen, umgehen zu können. Es passieren Dinge, die nicht zum Willen Gottes passen. Dinge, unter denen wir oder andere Menschen ziemlich leiden müssen. Dinge, die wir selber nicht ändern können. Dinge, die nur Gott ändern kann. Entweder er tut's oder er gibt die Kraft, das Schlimme irgendwie zu ertragen oder den Glauben, dass spätestens in seiner Welt, in seiner anderen Wirklichkeit alles Schlimme am Ende sein wird. Das klingt vielleicht wie eine fromme Schicksalsergebenheit, aber vielleicht muss es das nicht sein. Auch wer auf Gottes Eingreifen wartet, hat den Auftrag, hier und jetzt gegen das Böse zu kämpfen, mit dem, was er an Möglichkeiten hat, für Gottes Willen einzutreten. Jetzt war der Jochen Klepper kein Widerstandskämpfer, er hat nicht zu den Waffen gegriffen. Aber er hat mit seinen Liedern so einen inneren Widerstand gehalten gegenüber Gott. Er hat mit seiner stillen Zeit, mit seinen Tagebucheinträgen, mit seinem Glaube sich gegen den Nationalsozialismus und den Antisemitismus gestemmt. Leben mit dem verborgenen Gott heißt aushalten, wenn Gott auf sich warten lässt und etwas nicht gut wird. Trotzdem mit Gott im Gespräch bleiben, ganz ehrlich, mit Klage und Hoffnung und weiter tun, was Gott will. Mein dritter Gedanke, Gottes Gnade alles zutrauen. Doch noch ein paar Worte zu dem Suizid, Freitod, Selbsttötung, Selbstmord, wie man es auch nennen mag, von der Familie Klepper. Die Kleppers haben sich zu diesem Schritt entschieden, als nach menschlichem Ermessen keinerlei Aussicht auf einen positiven Ausgang der Geschichte mehr zu erkennen war. Zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht das kleinste Licht am Ende des Tunnels mehr sehen konnten. In einer Situation, in der sie psychisch völlig am Ende waren, kraftlos, hoffnungslos. Wären sie am Leben geblieben, dann wäre wahrscheinlich, so mussten sie es erwarten, diese Zwangsscheidung gekommen und dann kurze Zeit später die Deportation ins KZ. 5 Tage später übrigens ging der erste Zug von Juden aus gemischten Ehen aus Berlin ins KZ. Ja, dem wollten sie zuvorkommen, das wollten sie verhindern. Schon im Jahr 33 stand das als Thema, also man war das 9 Jahre davor, am Horizont. 1933 im Juni setzt sich Jochen Klepper in seinem Tagebuch theologisch damit auseinander, ob ein Christ sich umbringen darf oder nicht. Und mit der Frage, ob Schuld diese Schuld vergeben werden kann oder nicht. Und er kommt zu dem Schluss, dass Gott alle Schuld vergibt und auch diese Schuld vergeben wird. Und hat von daher so ein grundsätzliches Ja zu Selbstmord. 1940 erfährt er von einem anderen christlich-jüdischen Paar, das sich umbringt mit Schlafmittel und mit Gas. Und das wird dann die Vorlage für das, wie die Familie sich umbringt. Sie legen sich gemeinsam in die Küche, sie nehmen Schlafmittel und sie drehen den Gashahn auf. Dieser Suizid war keine Resignation, es war kein Aufgeben des Glaubens. Sie sind auch in ihrem Sterben Christen geblieben. Am Vortag von diesem Suizid, wo noch so eine Fünkchen Hoffnung war, dass der Eichmann vielleicht doch noch Ja sagt, da steht das letzte Bibelwort im Tagebuch. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Vielleicht die Vorstellung Ausreise, vielleicht auch die Vorstellung, wenn wir uns erlösen von unserem Leben, sind wir bei Gott. Und da geht's uns besser. Dann am nächsten Tag wird es morgens klar, diese Lösung wird's nicht geben mit der Ausreise. Und dann geht Jochen Klepper heim und er schreibt den letzten Tagebucheintrag, bringt dann noch das Tagebuch in Sicherheit zu einem Freund, hat ein Testament geschrieben, es ist alles geregelt und von langer Hand vorbereitet. Er schreibt, wir sterben nun. Das ist das letzte Blatt des Tagebuchs. Wir sterben nun auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Mit Sicherheit war der Jochen Klepper der Meinung, dass er schuldig wird mit seinem Suizid, dass es nicht in Ordnung ist. Aber er hat damit gerechnet, dass Gott mit seiner Schuld fertig wird. Dass Gottes Gnade, Gottes Liebe zum Sünder, die er so oft besungen hat, dass die auch in dieser Situation gilt. In seinem Adventslied, das wir alle kennen, dichtet er, wer schuldig ist auf Erden, der verhüllt nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Was können wir da draus lernen? Vielleicht gibt's manchmal Situationen, wo wir das Gefühl haben, ich kann nur noch schuldig werden. Ich kann's nur noch falsch machen. Wir müssen Entscheidungen treffen, vielleicht auch, von denen wir nicht wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und vielleicht haben wir dann auch das Recht, einen Fehler zu machen. Vielleicht haben wir das Recht zu sagen, Gott, nach reiflichem Überlegen, nach dem, was ich jetzt weiß, tue ich dieses oder jenes. Und vertrau mich dir an und glaube dir, dass wenn es falsch war, dass deine Barmherzigkeit größer sein wird wie mein Fehler. Ich wünsche uns allen, dass wir auch diesen Glauben haben, diesen ganz, ganz großen Glauben von Jochen Klepper, dass Gottes Liebe und Gnade immer größer ist wie die Schuld, die wir auf uns laden und die bei uns bleibt. Wir singen jetzt nochmal ein Lied von ihm und nachdem ihr jetzt wisst, was seine Geschichte war, könnt ihr vielleicht, wenn ihr den Text lest, da auch nochmal was spüren von der Belastung, in der er war, aber auch von der großen Glaubenshoffnung, mit der er gelebt hat.